Es ist 18 Uhr.
NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg.
Zwei Männer sollen Kriegsschiffe in Hamburg sabotiert haben. Gericht fällt nach tödlicher Messerattacke im Phoenixviertel das Urteil. St. Pauli hofft heute auf Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Das Wetter morgen etwas Schnee bis minus 3 Grad höchstens. Im Hamburger Hafen sollen zwei Männer Kriegsschiffe der deutschen Marine sabotiert haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat jetzt Haftbefehle vollstreckt. Die Zugriffe erfolgten in Hamburg und in Griechenland. Elias Bartel, was genau sollen die Männer laut Anklagebehörde gemacht haben?
Ja, nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Männer im Januar letzten Jahres eine Korvette der Bundesmarine sabotiert haben, die auf einem Werftgelände im Hamburger Hafen lag. Dabei soll es sich um die Korvette Köln handeln. Die Köln ist eins der modernsten Kriegsschiffe der Bundeswehr. Sie wurde zu dem Zeitpunkt hier in Hamburg gebaut und befand sich noch in der Erprobungsphase. Und die soll später dann zur Überwachung von Seegebieten auch auf der Ostsee eingesetzt werden. Und konkret sollen die Männer das Schiff stromlos geschaltet haben. Dadurch bestand dann die Gefahr, dass technische Bauteile überhitzen im Motor und im schlimmsten Fall hätte es sogar zu einem Brand kommen können. Und dazu ermitteln sie noch zu weiteren möglichen Sabotagehandlungen. Dabei geht es darum, dass die Männer rund 25 Kilogramm Strahlsand in den Motorraum dieses Schiffs gekippt haben sollen und auch Tankdeckel gelöst. Und der Haftbefehl, der bezieht sich aber nur auf diesen Fall, wo sie das Schiff stromlos geschaltet haben.
Wie haben die Ermittler die beiden überhaupt aufgespürt?
Ja, also die Ermittlungen, die liefen hier beim Hamburger Staatsschutz. Da sich die Beteiligten in verschiedenen Ländern aufhielten, arbeiteten die Behörden dann international zusammen. Koordiniert wurde das Ganze von Eurojust, das ist eine europäische Justizbehörde mit Sitz in Den Haag. Festgenommen wurde dann ein Mann hier in Hamburg, der andere in Griechenland. Und dann gab es noch weitere Durchsuchungen in Hamburg, Griechenland und in Rumänien. Wie genau die Ermittler den Männern auf die Spur gekommen sind, das sagen die Behörden natürlich nicht.
Elias Bartel. Mitten im Harburger Phoenix Center ist im Juni ein Mann getötet worden. Das Hamburger Landgericht hat den Täter heute zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Finn Kessler.
Der heute 26-jährige Täter und das zur Tatzeit 25-jährige Opfer waren einmal enge Freunde gewesen. So eng, dass sie sich das Geburtsdatum des anderen tätowiert hatten. Die beiden Syrer hatten sich 2015 in einer Flüchtlingsunterkunft kennengelernt. Jahre später kam es aber zum Bruch. Der Angeklagte ist laut Gericht drogenabhängig und leidet unter einer Persönlichkeitsstörung, ist aber voll schuldfähig. Er warf seinem ehemaligen Freund vor, ein Verhältnis mit seiner Frau zu haben. Wegen der Aggressivität des Angeklagten hatte das spätere Opfer den Kontakt schließlich abbrechen wollen. Am Tag vor dem tödlichen Angriff erwirkte er sogar noch ein Kontaktverbot gegen den Angeklagten. Das brachte den aber laut Gericht nur noch mehr in Rage. Am späten Nachmittag des 26. Juni stach er seinen ehemaligen Freund im Phoenix Center mit 11 Messerstichen nieder. Laut Gericht tötete der Mann aus Eifersucht und einem übersteigerten Ehrverständnis. Er muss nun für 11 Jahre ins Gefängnis.
Jahrelang wurde auf den Werften in Hamburg und Gesamtnorddeutschland Personal abgebaut. Nach Einschätzung der Gewerkschaft IG Metall Küste geht es jetzt wieder deutlich bergauf. Das liegt vor allem an Rüstungsaufträgen in großem Stil. Dietrich Lehmann.
Rund 15.000 Menschen arbeiten derzeit auf den Werften an Nord- und Ostsee. Weil die deutsche und andere Marinen neue Fregatten, Korvetten und U-Boote ordern, rollt auf die Schiffbauer viel Arbeit zu, so Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste.
Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass der militärische Schiffbau enorm gebraucht wird und wir von Auslastung bis in die 2040er Jahre reden.
Ähnlich die Lage beim Flugzeugbauer Airbus, der zusammen mehr Beschäftigte hat als alle Werften zusammen. Der Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland geht es insgesamt besser als in vielen anderen Regionen, so Friedrich. Dennoch muss die IG Metall Küste einen Mitgliederschwund verkraften um mehr als 3%. Bei den anstehenden Tarifverhandlungen in diesem Herbst will sich die Gewerkschaft nicht nur für höhere Löhne einsetzen. Wichtig ist laut Friedrich auch, dass Jobs langfristig gesichert werden.
Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd will ab Mitte Februar mit einigen ihrer Frachter wieder durch den Suezkanal fahren. Die Durchfahrt wird dann von der Marine begleitet. Die Strecke wird seit 3 Jahren von fast allen Reedereien wegen der Angriffe der Houthi-Rebellen gemieden. Simon Ritter.
Seit 2023 beschießen die Rebellen vom Jemen aus immer wieder internationale Frachter. Deshalb hatte sich auch Hapag-Lloyd für den längeren Weg zwischen Asien und Europa entschieden, rund um das Kap der Guten Hoffnung. Dies verlängert die Fahrzeit um rund 10 Tage. Jetzt allerdings will man wieder den kurzen Weg nutzen, denn Ende des vergangenen Jahres hatten die Houthi-Rebellen erklärt, ihre Angriffe auf die internationale Schifffahrt zu beenden. Deshalb nun die neue Entscheidung. Allerdings sollen erst einmal nur einzelne Frachter von Hapag-Lloyd und dem Kooperationspartner Maersk durch das Rote Meer und den Kanal fahren und das nur unter Schutz von internationaler Marine. Danach will man schrittweise entscheiden, ob die Route noch von weiteren Hapag-Schiffen befahren werden kann.
Wie die Nazis damals die Kulturpolitik in Hamburg gestaltet haben, das zeigt ab übermorgen eine neue Ausstellung im Rathaus. 2 Jahre lang haben Expertinnen und Experten geforscht, welche Rolle Theater, Museen und Bücherhallen damals gespielt haben. Daniel Kaiser.
Der Kulturbereich gehörte zu den ersten, die damals auf Linie gebracht wurden, unter anderem mit Hilfe der neu gegründeten Kulturbehörde. Die Gleichschaltung und Arisierung in den staatlichen Theatern und Museen ging zügig voran. Juden und politische Gegner der Nazis erhielten Berufsverbote, wurden deportiert und ermordet. Die Ausstellung erzählte unter anderem die Geschichte des damals bekannten Bandmusikers Konrad Löwenherz, sagt Gisela Ewe von der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte, die die Ausstellung konzipiert hat.
Löwenherz war Multiinstrumentalist, schrieb auch Gedichte und Theaterstücke. Er wurde 1936 als Jude aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen, 1943 inhaftiert und noch im selben Jahr im KZ Auschwitz ermordet.
Die Kulturbehörde war auch am Kulturgutraub beteiligt. Sie kaufte für die staatlichen Museen im großen Stil Kunst aus jüdischen Haushalten, die zum Verkauf gezwungen wurden. Für Kultursenator Carsten Broster zeigen die Forschungsergebnisse, wie wichtig die Freiheit der Kunst ist und dass sie nicht als politisches Instrument missbraucht werden dürfe.
Der FC St. Pauli kann heute Abend ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen mit einem Sieg in Leverkusen. Die Hamburger werden von etwa 3000 Fans begleitet. Jörg Naroska.
In der Bundesliga-Hinrunde gab es für St. Pauli gegen Leverkusen eine unglückliche 1:2-Niederlage. Im DFB-Pokal soll heute Abend die Revanche gelingen. Anders als in der Bundesliga haben wir im Pokal nicht den Druck, Punkte holen zu müssen. Mein Trainer Alexander Blessin, seine Mannschaft habe richtig Bock auf das Spiel in Leverkusen. Der Gegner ist allerdings Deutschlands erfolgreichste Pokalmannschaft der letzten Jahre. Seit 2023 war Leverkusen immer mindestens im Viertelfinale, schoss in dieser Zeit die meisten Tore und holte vor 2 Jahren den Pokal. Auch St. Pauli hat sich zu einer Pokalmannschaft entwickelt, kam früher oft spätestens in Runde 2 des Wettbewerbs das aus, steht das Team nun schon zum 3. Mal innerhalb von 5 Jahren im Viertelfinale. Ein Sieg heute gegen Leverkusen wäre vereinshistorisch. Ins Halbfinale des DFB-Pokals schaffte es St. Pauli in seiner Clubgeschichte erst ein einziges Mal.
HSV-Profi Jean-Luc Dompé muss eine vereinsinterne Rekordstrafe zahlen. Spielen darf er weiter auch erstmal nicht. Der Franzose war vor gut einer Woche mit 1,4 Promille am Steuer erwischt worden.